Ja, der Paulus, der beschäftigt sich ja schon jetzt seit 3 Kapiteln im Korintherbrief mit dem Thema Götzendienst und dem Essen von Götzenopferfleisch. Das Thema hat in Kapitel 8 gestartet. Und vielleicht fragst du dich inzwischen, wie kann jemand 3 Kapitel lang über das reden? Ja, das ist für uns so weit weg, das Essen von Götzenopferfleisch. Aber wir haben ja gesehen, dass es um tiefere Dinge geht bei dem Ganzen. Wir haben in Kapitel 8 gesehen, dass es hinter dem Thema des Götzenopferfleisches um den Umgang mit dem schwächeren Glaubensbruder oder der schwächeren Glaubensschwester geht, die ich mit meinem Verzicht vom früheren Götzendienst abhalten kann, indem ich verzichte auf meine Freiheit. In Kapitel 9 haben wir gesehen, dass Paulus Verzicht auf sämtliche Rechte deswegen für ihn so wichtig war, weil er dadurch Menschen gewinnen wollte für das Evangelium. Und so könnte man Kapitel 8 und 9 so zusammenfassen. Wir verzichten auf alles, um unsere Geschwister nicht zur Sünde zu verleiten oder in Versuchung zu bringen. Und wir verzichten auf alles, um Menschen für Christus zu gewinnen. Wir sind Menschen, die frei sind, aber die um des Wohls unseres Glaubensbruders, unserer Glaubensschwester verzichten. Und die um des Wohls derjenigen, die das Evangelium noch nicht kennen, verzichten. Zur Ehre unseres Herrn Jesus. Und in Kapitel 10 jetzt sagt Paulus, noch eine Sache ist den Korinthern zu sagen, von der Paulus möchte, dass die Korinther das nicht vergessen. Schau Vers 1 in Kapitel 10. Er sagt, ich will aber nicht, meine Geschwister, dass ihr außer Acht lasst. Es gibt noch eine Sache, die die Korinther beachten sollen. Und das ist jetzt nicht selbst der Versuchung zu erliegen, wieder zurück in den Götzendienst zu verfallen. Das ist, was Paulus jetzt den Korinthern in Kapitel 10 sagen möchte. Was Paulus jetzt anspricht, ist die Realität der Versuchung im Leben der Korinther. Und nicht nur der Korinther, sondern im Leben eines jeden Christen. Und wir reden nicht gerne über Versuchung, oder? Wir reden nicht gerne darüber, wie wir versucht sind in unserer Nachfolge Jesu, außer es handelt sich vielleicht um Schokolade. Ja, niemand gibt gerne zu, dass er versucht ist in verschiedenen Bereichen des Lebens, oder? Das gibt niemand gern zu, weil es ist schwach, usschauerlaut, oder? Wenn ich zugibt, dass ich in diesem, jenem und diesem versucht bin, dann haben wir Angst, dass man denkt, wir sind geistlich schwach oder irgendetwas stimmt mit dem Stefan nicht. Wenn der Stefan ein geistlich stärker wäre, dann hätte er weniger mit Versuchung kämpfen, so denken wir, oder? Wir denken, wenn ich stark genug wäre, hätte ich nicht so mit Versuchung zum Kämpfen. Denkst du das manchmal? Für dir selber? Denkst du auch manchmal, irgendetwas stimmt mit mir nicht in meiner Nachfolge? Irgendwas stimmt mit mir nicht in meinem Christsein, sonst wäre ich doch nicht so oft versucht. Und ihr Lieben, das ist ja ein sehr, sehr falsches Denken. Zum Denken, wenn mit dir alles stimmt, dann müsstest du nie Versuchung erleben. Das ist ein falsches Denken. Jesus war versucht. Oder? Die Versuchung in der Wüste für Jesus, die war echt. Die Versuchung im Garten Gethsemane, die war real. War Jesus geistlich schwach? Nicht, oder? War er versucht? Absolut. Versucht sie hast nicht geistlich schwach zum Sie. Die Realität der Versuchung ist kein Zeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist mit dir oder mit mir. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir als Kinder Gottes in einer gefallenen und versuchten Welt leben. Das ist die Realität. Bedenklich wäre, wenn wir nie Versuchung spüren würden. Bedenklich wäre, wenn wir nie spüren würden, dass die Welt der Widersacher oder unsere gefallene menschliche Natur einfach uns versucht, dann fehlte uns nämlich an geistlichem Bewusstsein, wenn das so wäre. Denn wären wir nicht in Einklang mit der Realität unterwegs. Versuchung ist eine Realität im Leben eines jeden Christen. Und wenn wir denken, wir sollten nie mit Versuchung kämpfen müssen, wenn wir nur geistlich genug wären, dann sind wir mit den Korinthern heute in bester Gesellschaft. Ja, weil auch die Korinther dachten, dass sie geistlich genug, dass sie stark genug wären, dass Versuchung nie ein Thema für sie werden könnte. Sie niemals in den Götzendienst zurückfallen könnte, aus dem sie gekommen sind. Sie Götzenopferfleisch essen können im Tempel, ohne Angst haben zu müssen, dass sie rückfällig werden. Das, was die Korinther gedacht haben. Und wir haben wahrscheinlich heute, so wie wir hier sind, und auch online, wir haben wahrscheinlich zwei Gruppen vertreten unter uns heute Morgen. Zwei Gruppen von Menschen, nämlich eine Gruppe, die denkt, ich kämpfe eigentlich nie mit Versuchung. Versuchung ist für mich eigentlich nicht ein Thema. Ich bin da relativ immun, ja, gegen Versuchung. Sie ist für mich kein Ding. Bin ich gut unterwegs. Oder die zweite Gruppe aber, die sieht, man, ich kämpfe andauernd mit Versuchung. Und ich habe echt Angst, dass mit mir etwas nicht stimmt. Mit meiner Beziehung zu Jesus. Mit meiner Bekehrung. Ich bin verzweifelt und unsicher, dass ich immer wieder mit den gleichen Themen kämpfe. Und Paulus beschäftigt sich heute Morgen vorwiegend mit der ersten Gruppe, mit den Korinthern, die stolz und stark waren in ihren eigenen Augen. Aber er hat auch für die zweite Gruppe lebenswichtige Worte heute am Morgen, die wir uns jetzt anschauen in drei Punkten. Das sind die drei Punkte heute Morgen. Punkt 1, wir haben eine Warnung für die sogenannten Starken, zu denen sich die Korinther wohl zählten, in Verse 1 bis 12. Das ist der Hauptteil unseres Abschnittes. Der zweite Punkt ist, wir haben auch eine Ermutigung für die Schwachen, für die Verzweifelten in Versuchung. Das ist Vers 13. Und dann zum dritten Punkt haben wir, wie wir mit Versuchung umgehen, wie wir alle mit Versuchung umgehen in Vers 14. Das sind die drei Punkte heute Morgen. Und wir beginnen mit Paulus' Warnung für die starken Korinther in Vers 1 bis 12. Ja, die Korinther hielten sich für geistlich immun und dachten, wohl jeder Christ müsste so sein. Und darum haben sie auch ihrer Freiheit gefrönt, ohne darüber nachzudenken, dass manch anderer dadurch in Versuchung geraten könnte, in den früheren Götzendienst zurückzufallen. Das war das Thema aus Kapitel 8. Und genauso wenig dachten sie, sie selbst könnten rückfällig werden oder versucht sein, wieder in Götzendienst, in alte Muster zum Verfallen, aus denen sie gekommen waren. Und Paulus warnt sie hier in Vers 1 bis 12 vor dieser Überheblichkeit. Zu denken, dass sie in all ihrer Geistlichkeit und Erkenntnis und Erfahrung vor Versuchung und Sünde immun seien. Und Paulus bedient sich, um das zu tun, um sie zu warnen, des Beispiels Israels in der Wüste damals, das wir ganz gut im 4. Mose nachlesen können. Er sagt quasi, schau mal, wie das Volk Israel damals Grandioses mit Gott erlebt hat. Unglaubliche Erkenntnis vermittelt bekommen hat, indem sie Gottes Stimme hörten und seine Wunder sahen. Und sie sind trotzdem nicht immun gewesen gegen Versuchung. Im Gegenteil, fast alle sind in der Wüste gefallen. Schau Vers 1 bis 4. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen, denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels war Christus. Das war echt Gottes Volk. Mit anderen Worten, das Volk damals hatte wie die Gemeinde heute Anteil an Gottes Gegenwart und Erlösung und Erkenntnis gehabt. Und Paulus nimmt hier Bezug auf den grandiosen Auszug aus Ägypten, Gottes Erlösungswerk, das den Israeliten so deutlich vor Augen geführt war damals.
unter der Wolke, durch das Meer. Und sie hatten auch geistliche Erkenntnis als Gottesvolk. Sie waren getauft auf Mose in Vers 2. Das heißt, unter Mose Führung errichtete Gott seinen Bund mit dem Volk. Und Vers 3, sie nahmen teil an geistlichem Speis und Trank, tranken das Wasser, aßen das Manna in der Wüste. Und beides hatte übernatürlichen Ursprung, ja, weil Gott sie versorgte. Das heißt, Paulus schlägt hier ganz bewusst und absichtlich deutliche Parallelen zwischen dem Volk Israel damals und der Gemeinde heute. Und das tut er, indem er auf Taufe und Abendmahl, auf Taufe und geistliches Speis und Trank hinweist. Das war wirklich Gottes Volk. Wir reden von Gottes echtem Volk, die sogar Christus erlebten als den wasserspendenden Felsen, der ihnen folgte, Vers 4, symbolisch meinend, dass Christus selbst gegenwärtig gewesen war. Als ihr Versorger, als ihr Behüter, wie er auch heute mit seiner Gemeinde gegenwärtig ist. Und jetzt kommt, trotz all dieser Wahrheit, das große Aber in Vers 5. Schau, Vers 5. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Mit anderen Worten, du kannst getauft sein. Du kannst Anteil am Abendmahl des Herrn haben. Du kannst Teil der Gemeinde sein. Aber das alles macht dich nicht immun gegen Versuchung, denen das Volk damals auch erlegen ist. Ja, es ist so einfach, oder? Das Alte Testament zum Lesen und sich denke man, Israel, das sind solle Vollkoffer. Es ist so einfach, das Alte Testament da zum Schauen und sich an Kopf zum Griefen ab Israel. Aber schon Vers 6. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Sind wir immun gegen das, was Israel widerfahren ist? Nein, sind wir nicht. Und Paulus listet im Folgenden 4 Versuchungen auf, denen das Volk in der Wüste erlegen ist. Vers 7, Götzendienst. Vers 8, Unzucht. Vers 9, Christus versuchen, das heißt, seine Macht, seine Güte, sein Wohlwollen anzuzweifeln, das ist Vers 9, und murren, Vers 10. Können wir murren? Nicht schlecht, oder? Und das alles dazu führte, dass das Volk in der Wüste fiel und nie ins verheißene Land geraten ist. Nie ans Ziel kam. Es ist so einfach, auf Israel herabzusehen, oder? Die Korinther dachten sicher besser von sich selber. Aber zu ihnen schreibt Paulus, werdet auch nicht Götzendiener. Lasst uns nicht Unzucht treiben, so wie sie. Lasst uns nicht Christus versuchen, so wie sie. Lasst uns auch nicht murren, so wie sie. Und wenn keine Gefahr bestünde, all das auch zu tun, dann hätte Paulus das so nicht schreiben müssen. Schau, Vers 11. All diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Wir sind die Gemeinde. Wir leben in diesen letzten Tagen der großen Heilsgeschichte Gottes. Und für uns wurde dies zur Warnung aufgeschrieben, für die Korinther. Und für uns, wir leben diesseits des Kreuzes, am Ende der Weltzeiten, in den letzten Tagen, sagt Paulus, nichtsdestoweniger ist das alles festgehalten für uns. Und so kommt Paulus zu dieser ernüchternden Warnung in Vers 12. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und das kann unser Gänsehaut gehen, oder? Was meint Paulus damit? Was munter, wenn ihr seht, Stefan, pass auf, dass du nicht falsch. Ich glaube nicht, dass Paulus die Absicht hat, den Korinthern oder uns zu sagen, dass wir unser Heil verlieren können. Das ist nicht sein Ziel. Heilsgewissheit ist eine Realität für uns Christen. Mein Handy fühlt sich angesprochen. Heilsgewissheit ist eine Realität, die Paulus an anderer Stelle sehr deutlich macht. Römer 8, oder? Die er vorherbestimmt hat, hat er berufen. Die er berufen hat, hat er gerechtfertigt. Die er gerechtfertigt hat, hat er geheiligt und verherrlicht. Ich glaube, Paulus will sagen, hier, dass Heilsgewissheit und Heiligkeit unzertrennlich zusammengehören. Er will sagen, dass Heilsgewissheit und Heiligung unzertrennlich zusammengehören und wir deshalb fragen sollen, nehme ich Versuchung ernst? Finde ich mich kämpfend in meinen Versuchungen oder lasse ich mich treiben in dem Denken, ich bin ja eh getauft, regelmäßig in der Gemeinde, Mitglied, gerettet. Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Unsere Heilsgewissheit und unsere Heiligung gehören zusammen. Das eine ist vom anderen nicht loszulösen. Wir können äußerlich alle Gemeindegepflogenheiten pflegen, ja? Wir können getauft sein, regelmäßig in den Gottesdienst gehen, mithelfen, dienen, aber erkennbar wird unsere Gotteszugehörigkeit an was? An unserem Glaubensgehorsam. Wenn ich mich kämpfend finde in meinen Versuchen und nicht gleichgültig oder kampflos nachgiebig bin in meiner Nachfolge. Diese Äußerlichkeiten der Gemeindegepflogenheiten sind nicht das Zeichen meiner Gottzugehörigkeit, sondern mein Glaubenskampf. Die Korinther mussten diese Worte hören und sehen, dass unsere Väter in der Wüste zwar auch große Erkenntnis hatten, Anteil an Gottes Bund hatten, Gottes Volk waren, aber sie haben keinen Glaubensgehorsam gezeigt, sondern sich den Versuchungen widerstandslos hingegeben. Und das war am Ende ein Zeichen ihres Unglaubens und ihrer Verlorenheit. Die Frage ist deswegen für uns, finden wir uns widerstandslos und gleichgültig nachgiebig unseren Versuchungen oder ringen wir als wahre Gotteskinder der Versuchung nicht nachzugeben? Das ist eine ganz persönliche Frage für mich und für die. Flehe und fliehe zu Gott um geistliche Erneuerung und Belebung, wenn du in Versuchung einfach nachgiebig bist und nicht kämpfst. Flehe zu Gott um geistliche Erneuerung und Belebung, wenn du die so findest in deinem Glauben. Glaubst du aber vielleicht andererseits, du bist erhaben über jedwede Versuchung? Ja, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Flehe du und fliehe du zu Gott um geistliche Wachsamkeit und Bewahrung. Israel ist uns nicht zum Spott vor Augen geführt in der Bibel. Nicht zum Spott, sondern als Warnung. Für uns selbst, sagt Paulus, gegen die Einbildung der Korinther, die eh so stark sind. Und ich bin zuversichtlich, ja, ich bin zuversichtlich, dass die meisten von uns hier der Versuchung, überheblich zu sein oder eingebildet zu sein, immun zu sein gegen Versuchung. Ich glaube, das gilt für die wenigsten von uns. Da bin ich zuversichtlich. Ich glaube, die Mehrheit denkt unter uns, wir könnten eher in Verzweiflung geraten ab den Versuchungen, die wir immer wieder erleben und mit denen wir immer wieder kämpfen, oder? Wir erleben eher schwach zu sein in unseren Kämpfen. Ja, wir sind unsicher in unserer Nachfolge. Wir sind instabil in unserem Glauben. Wir sehen uns immer wieder fallend in irgendwelche Muster, die wir nicht loswerden. Die wir nicht abschütteln können. Und vielleicht war oder ist da auch mal die Angst, vom Glauben abzufallen. Deswegen. Wir fühlen uns vielleicht nicht erhaben, sondern unendlich schwach in den Kämpfen, die wir erleben. Und vielleicht macht das, dass man manchmal denkt, ich möchte aufgehen, weil ich nicht vorwärts komme. Und wir ringen mit der Frage, wie kann ich standhaft bleiben? Oder wie kann ich standhaft werden? Bist du das? Dann hat Paulus zwei wunderbare Ermutigungen für uns Schwache. In Vers 13. Das ist Punkt 2. Zwei Ermutigungen für die Schwachen in Vers 13. Und die erste dieser beiden Ermutigungen kommt im ersten Teil von Vers 13. Schau, Vers 13, ein erster Teil. Da heißt es, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Und das klingt im ersten Moment überhaupt nicht ermutigend, oder? Für mich klingt das, wo ich das erste Mal gelesen habe, das klingt so, als würde Paulus sagen, bis jetzt waren es nur menschliche Versuchungen, Stefan. Wart nur, bis die Übermenschlichen kommen. Aber das ist nicht so zu verstehen, Freunde. Das ist nicht so zu verstehen. Im Griechischen heißt es wörtlich übersetzt, Versuchung hat euch nicht überholt oder überrundet, könnte man auch sagen, überrumpelt, es sei denn, was menschlich ist. Versuchung hat euch nicht überholt, es sei denn, was menschlich ist. Mit anderen Worten, all die Versuchungen, die die zum Stolpern bringen, oder die Korinther, die über uns hereinbrechen, sind menschlich. Das bedeutet, Teil unserer menschlichen Erfahrung. Das bedeutet, Mensch zu sein in der Welt. Mit anderen Worten, es ist menschlich, Versuchung zum Erleben. Was du an Versuchung erlebt hast bis jetzt, ist alles Teil menschlicher Erfahrung. Die Korinther haben gedacht, Versuchungen ist nur was für Schwächlinge. Und vielleicht haben wir auch gedacht, es stimmt geistlich, ich habe was nicht mit mir. Aber Paulus beruhigt uns hier und sagt, und mir gefällt die Elberfelder Übersetzung hier, da heißt es, keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Es ist menschlich, Stefan, was du erlebst. Jeder kennt Versuchung. Und deine Versuchungen machen die nicht speziell ungeistlich oder speziell komisch, schräg und hoffnungslos. Sondern wenn du mit Versuchung kämpfst, nicht weil du einzigartig schlecht bist. Keine Versuchung hat euch ergriffen, also eine menschliche. Es ist nicht, dass mit dir etwas speziell nicht stimmt. Es ist, dass mit uns allen etwas nicht stimmt, seit dem Sündenfall. Und darum ist Versuchung Teil unserer normalen Erfahrung als Menschen. Und speziell vielleicht auch als Gläubige. Ja, nicht jede Person erlebt dieselbe Versuchung. Da sind wir unterschiedlich. Aber jede Person erlebt Versuchung. Das haben wir gemeinsam. Andere mögen in gewissen Bereichen mehr Kämpfe haben als du. Und du magst in einem Bereich mehr kämpfen als andere. Das schon. Aber wir alle kämpfen. Versuchung ist Teil unserer Glaubenserfahrung als Kinder Gottes. Und wenn ich mich das selber so sagen höre, ja, dann drängt sich jetzt reflexartig folgende Frage auf, oder? Warum? Wieso muss das sein, dass ich mit Versuchung kämpfe? Warum lässt Gott Versuchung zu? Das ist die nächste logische Frage, oder? In unserem eigenen Denken. Wieso lädt Gott Versuchung überhaupt zu?
Ja, und wenn wir uns die Frage stellen, Freunde, warum Gott es zulässt, das ist nicht so schlau.
Ja, weil wie um alles in der Welt will ich Versuchung überwinden, wenn ich jetzt auch noch gleichzeitig anfange, mit Gott zu ringen und mit Gott zu kämpfen. Mir mit der Versuchung genug zu tun. Ich muss nicht auch noch mit Gott anfangen, ringen und kämpfen, warum das jetzt so ist.
Ja, warum Gott das zulässt, ist die falsche Frage in dem Moment.
Was weiß ich, warum ich jetzt gerade versucht bin? Gerade in dem Moment jetzt.
Das Mindeste, was wir sagen können, ist Folgendes.
Ja? Wie soll der Satan sonst zu spüren bekommen, dass wir in Christus Überwinder sind, wenn wir nicht die Gelegenheit bekommen in der Versuchung?
Wie soll der Satan sagen, dass ich ein Überwinder in Christus bin, wenn ich nicht auch die Gelegenheit in der Versuchung habe, das zum Lehren?
Das ist vielleicht die Antwort.
Ist das sinnvoll?
Ist das nachvollziehbar?
Wie um alles in der Welt will ich Erzeugnis für den Triumph meines Herrn Jesus zum Sieg, wenn ich niemals versucht werden kann?
Wie wird das jemals sichtbar sonst?
Ja, wenn mein Leben nur so dahin plätschern wird und mir nichts antasten könnte, wie wird Jesus Sieg in der gefallenen Welt sichtbar werden?
Gar nicht.
Gar nicht sichtbar.
Jesus Sieg über diese gefallene, geteerte Welt wird sichtbar durch den Kampf.
Durch meinen Kampf.
Durch die Versuchung und wie man damit umgeht.
Erst die Versuchung gibt uns die Gelegenheit zum Erlernen, was es wirklich heißt, frei zum Sieg.
Zum Kämpfer.
Frei von den Zwängen der Welt. Frei von unserer menschlichen Natur, die uns sonst diktiert, was wir zum Tun haben.
Frei von der Macht des Widersachers.
In dem Sieg, den Jesus für dich und mich schon errungen hat.
Wahnsinn, oder?
Was unsere Versuchung ermöglicht.
Ja, warum ist Jesus in der Wüste versucht worden?
Nach 40 Tagen ohne Essen.
Wir sehen es noch einfach.
Schon mir einmal auch nach 40 Tagen ohne Essen.
Ja, und Allure, ganz Allure ist er gewesen. Warum hat er Versuchung erlebt?
Damit er dem Satan die Schrift und die Tür weisen hat können.
Drum.
Es steht geschrieben.
Und der Satan floh von ihm.
Für eine Zeit.
Irgendwann kommt die Versuchung wieder.
Ist auch normal.
Irgendwann kommt sie wieder und versucht's wieder.
Oder denn ist nichts falsch an dir, deswegen Versuchung ist Teil unseres Daseins als Nachfolger Jesu.
Das ist unsere Realität.
Und das klingt furchtbar anstrengend, oder?
Das klingt furchtbar anstrengend.
Und ich bin froh, dass ich nicht abnormal bin mit meiner Versuchung, mit der ich kämpfe, aber es hört und fühlt sich wirklich anstrengend an, oder?
Es ist so mühsam.
Und dazu brauchen wir die zweite Ermutigung in Vers 13.
Die zweite Ermutigung ist für uns,
wenn wir es mühsam finden.
Schon Vers 13, zweite Hälfte.
Gott aber ist treu.
Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt.
Ja, wenn ich zurückschaue auf meine vielfältigen Versuchungen, die ich als Christ erlebt habe und erlebe,
ja, mein größter Fehler in dem Ganzen, in meinem Umgang damit, war meistens der, dass ich gedacht habe, ich bin allein in dem Ganzen.
Das ist mein größter Fehler gewesen.
Dass ich denke, ich bin allein mit dem.
Ja, es tröstet mich zum Wissen, dass andere auch versucht sind. Wenn sie es denn zugeben.
Das tröstet mich schon.
Aber der größte Trost, den ich so oft vergessen habe, ist, dass Gott bei mir ist in der Versuchung.
Dass ich nicht allein bin,
sondern dass er mir treu zur Seite steht.
Und diese Wahrheit, all die Hilfe, die wir von Gott erwarten dürfen, in unseren Versuchungen fasst Paulus in den drei simplen, aber so bedeutsamen und alles verändernden Worten zusammen. Gott ist treu.
Er ist dir treu.
In deiner Versuchung. Er steht dir bei. Er ist unser treuer Gott. Und dass Gott treu ist, bedeutet, er steht zu all seinen Verheißungen, die er uns gegeben hat. Immer. Und ganz besonders in unseren Versuchungen. Verheißungen wie 2. Mose 6, Vers 7. Ich will euch als mein Volk annehmen. Ich will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens oder meinetwegen aus den Lasten eurer Versuchung herausführe. Oder Josua 1, Vers 5. Gott selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben. Ich will dich niemals verlassen. Jesaja 41, 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Du bist nicht allein. Und wir können von Gott konkret erwarten, dass er uns hilft, wenn wir mit Versuchung kämpfen. Und die zwei konkreten Dinge, die wir erwarten können, sind folgende. Gott lässt uns nicht über unser Vermögen versucht sein. Er wird uns immer so zur Seite stehen, dass die Versuchung nicht zu schwer sein wird. Niemals. Mit ihm können wir immer bestehen. Immer. Und die zweite konkrete Zusage ist die, Gott lässt einen Ausgang, einen Fluchtweg offen. Es gibt immer einen Weg, der Versuchung zu entkommen. Immer. Wir müssen uns unseren Weg nicht selbst aus der Versuchung kämpfen oder uns im Kreis drehen. Gott lässt immer einen Ausgang, heißt es in Vers 13. Er wird den Ausgang schaffen. Und darum nehmen wir den Ausgang, oder? Das ist das nächstlogische zum Tun. Wir nehmen immer den Ausgang und immer schnell. Ja, wenn es brennt in dem Gebäude da, am Treffpunkt, dann nehmen wir schnell den Ausgang, so wie er ausgewiesen ist, oder? Der Fluchtweg. Das machen wir in der Versuchung auch. Das Logische ist, wir nehmen schnell den Ausgang, den Rettungsweg, den Gott schafft. Und das ist, was zum Tun ist. Punkt 3 in Vers 14. Das ist, was zu tun ist. Vers 14. Wir fliehen. Schau Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht. Wir ergreifen die Flucht. Ja? Keine Versuchung kann uns festhalten. Da ist keine Versuchung ohne Ausgang. Darum flieh. Das ist das Logische zum Tun. Du nimmst deine Beine in die Hände und laufst so schnell du kannst. So wie Josef vor Potiphars Frau geflohen ist. Ja, was hat er gemacht? Auf und davon. Hat sogar seine Kutte liegen lassen. Flieh. Flieh, so schnell du kannst. Ja, unser Problem, ihr Lieben, ist nicht, dass eine Versuchung zu stark ist. Unser Problem ist, dass man nicht davonlaufen. Das ist unser Problem. Das ist unsere Achillesferse. Mir ist sie zu stark. Immer gibt es einen Fluchtweg. Unser Problem ist, dass man nicht davonlaufen. Sondern in Schockstarre verharren vielleicht. Oder der Versuchung nachlaufen, statt zu fliehen. Oder sie probieren zu ignorieren. So tun, als wäre sie nicht da. Augen zu und durch, sie geht schon irgendwann vorbei. Das ist nicht fliehen. Es wäre töricht, nicht zu laufen, oder? Wenn es brennt. Wenn wir einfach Augen zu machen und hoffen, dass es vorbeigeht. Niemand tut das. Sondern jeder flieht. Und es bleibt uns so viel ersperrt, wenn wir fliehen. Ja, keiner erwartet für dir, dass du heldenhaft kämpfst. Keiner erwartet für dir, dass du heldenhaft standhaft bleibst und kämpfst wie ein Held in deiner Versuchung. Niemand erwartet das für dir. Was sieht der Paulus selber machen? Fliehen! Wir sind nicht die, die in der Versuchung sagen, Satan weiche. Das ist nicht, was wir sagen. Wir flühen zu Gott. Ja, komm nicht auf die Idee, geistlich ein Held zu sein, und dich der Versuchung auszusetzen, in der Hoffnung, dass du deinen Kampf gewinnst und dass die Versuchung für immer vorbei ist. Das wird nicht passieren. Wir fliehen zu Gott. Das ist, was wir tun. Wir sind keine Helden. Das Christentum kennt genau einen Held. Und das ist unser Herr Jesus. Ihr kennt vielleicht das Filmzitat "Flieht, ihr Narren" aus dem Herrn der Ringe. Gandalf und seine Gefährten haben eben ein Untier aus der Tiefe erweckt, einen Balrog, einen Dämon aus uralter Zeit. Super Szene in dem Film. Und Gandalf hängt an einer Klippe von einer abgebrochenen, eingestürzten Brücke. Und seine Gefährten stehen da voller Entsetzen, hinter ihnen der Ausgang und schauen, was wohl aus Gandalf werden würde. Und was macht der Gandalf? Der Gandalf schreit nicht um Hilfe, sondern bevor er loslässt und in die Tiefe stürzt, ruft er: "Flieht, ihr Narren!" Der Paulus formuliert es ein bisschen seelsorgerlicher in Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht. Meine Geliebten, flieht. Sei kein Held. Jesus ist der Held für dich. Flieh. Und die letzte Frage ist, wie flühen wir, oder? Wie machen wir das? Wie nehme ich meine Bauer in die Hand und flühe? Wie nehme ich den Fluchtweg, den Gott schafft? Und zwar so schnell, wie ich kann. Ja, und die Fluchtwege, die schauen unterschiedlich aus. Je nachdem, was mich gerade versucht. Ich möchte ein paar Überlegungen weitergeben. Wie das ausschauen kann zum Flühen. Manchmal schaut es so aus, dass man uns wirklich physisch aus einer Situation rausnimmt. Das heißt, ich laufe wirklich davor. Ja, zum Beispiel, wenn ich gerade drauf und dran bin, jemand anzuschreien, weil ich zornig bin. Soll vorkommen. Denn nimm ich mich aus der Situation raus. Ja? In eurem Zorn sündigt nicht. Ja? Dann kann es gut sein, dass ich kurz ins Schlafzimmer gehe und 5 Minuten lang durchschnufe. Das kann zum Beispiel sein. Flühe. Wenn ich versucht bin, jemanden in meiner Familie anzuschreien. Das könnte helfen. Das wäre ein Fluchtweg. Niemand zwingt mich da zum Bleiben. Ich kann mir die Auszeit nie. Du nimmst dich physisch aus der Situation raus. Oder aber ich meide vielleicht den Kontakt zu jemandem, zu dem ich mich sehr hingezogen fühle. Aber wo ein romantisches Verhältnis einfach keine Option ist. Das kann sein, ich hebe mich physisch ein bisschen fern. Ja? Kann das heißen. Kann heißen, ich laufe davor wie der Josef. Sollte man mal in so einer Situation kommen. Was sehr selten ist. Ja, physisch aus der Situation aus sanieren. Das kann ein Fluchtweg sein. Und du hast schnell. Computer runterfahren zum Beispiel. Handy ausschalten. Kann auch so ein Fluchtweg sein. Wenn ich gerade versucht bin. Oder der Kühlschrank zumachen. Ja, manche haben schon ein Schloss angehängt. Was ist das? Das ist ein Werk. Ein nächster Weg, der wirklich hilfreich ist, den wir normalerweise uns überhaupt nicht zunutze machen, gell, weil wir viel zu stolz sind, ist, dass wir einen Freund oder einen Bruder oder eine Schwester im Glauben anrufen und sagen: "Bert mit mir, ich kämpfe gerade fest. Ich finde es gerade richtig schwierig mit deiner Versuchung. Magst du mit mir beten? Oder darf ich einfach darüber reden, bis wir gehen?" Wer tut das unter uns? Das wäre so eine Ressource. Das wäre so eine Hilfe. Wenn du jemanden hast, den du anrufen kannst, darf ich dich anrufen, wenn ich es gerade schwierig finde. Das hilft manchmal einfach darüber zum Reden, über etwas, was einem gerade schwierig dunkt. Ja, Isolation ist schwierig als Christ. Wir sind nicht gemacht, zum isoliert Christ zu sein. Wir können isoliert nicht gut bestehen. Und das ist jetzt gerade ziemlich schwierig, oder? Jetzt, wo wir die Gemeinschaft auch nicht so genießen miteinander, in dem Ausmaß, wie wir es eigentlich gewohnt wären, ganz besonders schwierig. Ruf an. Triff dich mit jemandem, rede über das, was dich schwierig macht, und dann werd dann miteinander. Das wäre echt hilfreich. Nutze die Gemeinschaft der Gemeinde am Sonntag. Ja, ich bin jeden Sonntag noch ermutigt heimgegangen. Und es ermutigt mich zum Lützer, die auch ihren Kampf kämpfen. Das gibt mir Kraft für die Woche. Wenn ich in die Woche reingehe und weiß, andere kämpfen auch. Und flühen zu Jesus, wenn es schwierig dunkelt. Das macht es für mich gleich einfacher, wenn ich nicht denken muss, ich bin der Einzige. Nutzt die Gemeinschaft der Gemeinde. Führ dir vor Augen in unserer physischen Versammlung, dass wir eine Gemeinsamkeit haben in dem Punkt, was es heißt, in der Welt zu leben. Lies deine Bibel, ist eh klar. Bert zu Gott, eh klar, oder? Das gibt uns Material zum Festheben. Verse zum Draheben, wenn wir glauben möchten, dass Gott jetzt nicht da ist oder mich im Stich lässt. Bewahrt. Möchte ich euch wieder mal in Erinnerung rufen. Bekenne, dass du kämpfst. Dass du Versuchung erlebst. Herr, ich erlebe gerade Versuchung. Erbitte Gottes Hilfe, die er versprochen hat. Vertraue auf das, was Gott sagt. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir. Und ich erhalte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Ja, du hast es gesehen. Ja, vertraue. Agiere. Das ist dann der Fluchtwerk. Computer zumachen. Einfach gehen. Jemanden anrufen. Die beruhigen. Das sind alles Dinge, die du dann tust. Und dann danke Gott, dass er dir durchhilft. Und durchgeholfen hat, wenn wir triumphieren dürfen. Jens Kühli hat schon lange geredet. Ihr habt leider keine Uhr heute hergelegt. Wie spät ist es? Danke, Elias. Okay, dann mache ich bloß noch einen Punkt. Es gibt zwei Gründe, warum wir nicht flühen. Zwei Gründe, warum wir es nicht tun. Erstens, weil wir keine Gefahr sehen haben. Das ist die Einbildung der Korinther. Ich schaffe das. Ich kann das. Ich kann geistlich standhaft bleiben. Das ist die Einbildung der Korinther. Das ist der erste Grund, warum wir nicht flühen. Der zweite Grund, warum wir nicht flühen, ist, weil wir keinen Ausgang sehen haben. Weil wir verzweifeln. Weil wir den Kopf ins Sand stecken. Und Glaube ist auf beides die Antwort. Bewahrt ist auf beides die Antwort. Unser Festheben an Jesus. Zwei mehr haben es geschafft. Zwei mehr haben es überlebt, die Wüstenwanderung Israels. Zwei mehr sind ins verheißene Land gekommen. Wie haben sie es geschafft? Der Kaleb und der Josua. Wie haben sie es geschafft? Sie haben an Gottes Güte festgehalten. Lesen wir mal 4. Mose 14. Die sind uns da ein großes Beispiel. Sie haben an Gottes Güte und an Gottes Vermögen festgehalten, uns Gutes zum tun. Und uns ihnen zum bringen ins verheißene Land. Das bedeutet es zum Flühen. Zu Gott. Und darauf fest zum Heber, an deiner drei Urfahrer, aber sehr bedeutungsvolle Worte. Gott ist treu. Und darum flühe mal. Vollen Mutes. Vollen Eifers. Damit die Welt sieht, wir sind Überwinder in unserem Held und Sieger Christus. Und so wird die Welt erkennen, dass Jesus Sieger ist. Durch unsere Standhaftigkeit und durch unseren Sieg. Wir schaffen es nicht allein. Wir brauchen einander. Wir brauchen Fluchtwege. Wir brauchen unseren Herrn Jesus. So demütigen wir uns vor ihm. Und fliehen bei nächster Gelegenheit. Und da bitten wir jetzt um Hilfe. Vater im Himmel, hab Lob und Dank für dein Wort. Und hab Lob und Dank für deine Treue. Dass es nie zu schwierig sein muss. Und dass es immer ein Fluchtwerk gibt. Herr, lass uns nicht in Schockstarre verfallen. Lass uns nicht gleichgültig sein. Sondern mit Eifer zu dir flühen, mit was auch immer unseren Mitteln gegeben ist. Damit wir triumphieren dürfen. Und wachsen dürfend und bezeugen dürfend, du bist wahrhaftig der Gott, der wirklich frei macht. Wir loben und preisen dich, Jesus. Danke, dass du weißt, was es hast, versucht zum Sie. Und dass du umso mehr unser Beistand bist, unser Fürsorger, unser Tröster, unser Heiland und Erlöser und Retter, unsere Hilfe. Und danke, dass du in uns wohnst durch den Geist und dass wir drum auch einander desi können, was wir brauchen, in unseren Versuchungen. Danke, dass wir frei sind, Jesus, im Glauben zu gehorchen. Amen. Amen.